Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext wollen wir einen ganz kurzen Vers hören, eben aus der Geschichte aus Lukas 24. Das Wort, das Sie mir auch zu Beginn des Gottesdienstes zugerufen haben. Wir wollen hören auf Lukas 24, den Vers 34. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, von ganzem Herzen wollen wir dir Dank sagen, dass wir heute an diesem Ostersonntagmorgen hier in deinem Haus versammelt sein dürfen, dass wir zugeschaltet sein dürfen über die Geräte oder dass wir diese Predigt in einiger Zeit hören dürfen. Danke, dass du uns jetzt in deinem Wort begegnen willst und wirst. Danke, Herr, dass du lebst, dass du wahrhaftig auferstanden bist und dass du uns noch genauso heute begegnest wie den Emmaus-Jüngern damals vor fast 2000 Jahren. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, Herr, für diese Predigt, um diese wunderbare Begegnung mit dir durch dein Wort. Das kannst du nur allein aus Gnade schenken. Aber wir dürfen dich inständig darum bitten, um diese Begegnung mit dir, damit wir es noch intensiver fassen und glauben dürfen, Herr, dass du wahrhaftig auferstanden bist. Und damit das gelingt, damit du uns begegnest, Herr, dazu brauchen wir deinen Segen. Und darum wollen wir dich jetzt bitten für diese Predigt. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Was sind das für wunderbare Zeugen, dieser Kleopas und der andere Jünger, dessen Namen wir nicht kennen. Die geben ein so gewaltiges Zeugnis ab, dass selbst 2000 Jahre später noch in Bremen die Kirche davon hallt, wenn der Pastor kommt und die Gemeinde grüßt am Ostersonntagmorgen, dass ihr euch dieses Zeugnis zu eigen gemacht habt und es zurückruft. Aber das war nicht immer so. Das war nicht immer so. Starke Zeugen. Das war eine Entwicklung. Und das erzählt hier die Geschichte ganz genau, was das für schwache Kandidaten gewesen sind, dass sie an Ostern erstmal komplett eingepackt hatten. Diese beiden gehörten jetzt nicht zum engeren Elferkreis, Zwölferkreis, sondern sie gehörten zu den Jüngern. Jesus hatte ja nicht nur die Zwölf um sich, sondern eine größere Zahl von Nachfolgern. Und auch diese beiden, Kleopas und der andere, sind Jesus nachgefolgt. Und sie hatten große Hoffnungen in ihn gesetzt. Das wird deutlich, wenn man Lukas 24 liest. Wir aber dachten, so heißt es, er sei der, der Israel erlösen wird. Er sei der Messias, der Christus. Jetzt hatten sie ihren Christus genommen, die Hohenpriester hatten ihn dem Pilatus überantwortet. Er war gekreuzigt worden, er war gestorben und damit all ihre Hoffnung. Jetzt war alles vermeintlich aus. Die waren total depressiv, auch das sagt die Geschichte hier. Sie blieben traurig stehen, erbärmliches Bild. Obwohl doch Jesus immer wieder gesagt hatte halt, nicht? So wird es kommen. Und sie sind auf dem Weg nach Hause nach Emmaus halt und dann begegnet ihnen Jesus und sie verstehen es auch erst nicht, dass es überhaupt Jesus ist. Ihnen sind die Augen gehalten, dass sie es nicht fassen können. Aber so geht es dann weiter, so in einer stufenartigen Entwicklung. Mehr und mehr kommen sie hinein, das Herz brennt in ihnen, als Jesus ihnen die ganze Schrift auslegt. Auch hier nochmal ein Hinweis, dass das ganze Alte Testament voll von Jesus Christus ist. Und er legt ihnen die Schrift aus und als er dann mit ihnen abends das Mahl feiert, da erkennen sie ihn. Da ist es richtig durchgebrochen. Das ist eine richtige Entwicklung, die sie durchmachen. Und dann flitzen sie schnell zurück von Emmaus bis nach Jerusalem, sind immerhin 12 Kilometer etwa halt. Und dann verkündigen sie es in Vollmacht eben den anderen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Das ist nicht irgendwie, wie uns die Leute einreden wollen, so, ja, so ein Bewältigen ihrer Trauererfahrung. Nein, hier merkt man gerade in diesem Wort, im griechischen Ontos, wahrhaftig, wirklich, es ist so. Da haben manche zur Wahrheit gefunden. Die haben es ja vorher gehört von den Frauen. Er ist auferstanden, das konnten sie nicht verstehen. Aber als der Herr ihnen begegnet, da brechen sie durch und können selber eben diese Wahrheit weitergeben, dass der Herr Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist. Aber wie gesagt, das ist nicht immer so gewesen. Die mussten einen Prozess durchleben und um diesen Prozess soll es gehen in der Predigt. nämlich um die stufenartige Erfahrung der Wahrhaftigkeit der Auferstehung. So habe ich auch die Predigt überschrieben, die stufenartige Erfahrung der Wahrhaftigkeit der Auferstehung. Und es sind drei Stufen, die wir hier sehen können, bis man da richtig durchdringt. Erstens, man hört von der Wahrhaftigkeit der Auferstehung Jesu. Zweite Stufe, man begegnet dem wahrhaft Auferstandenen. Und dritte Stufe, man steht mit dem Auferstandenen wahrhaftig auf. Der erste Punkt, man hört von der Wahrhaftigkeit der Auferstehung Jesu. Ohne Hören kannst du Jesus nicht begegnen, das ist die erste Stufe, aber das Hören allein macht es noch nicht. Die Jünger hier, diese beiden, Kleopas und der andere, die hatten davon gehört. Die Frauen hatten es erzählt. Und noch viel tiefer, Jesus selber, mit dem sie umhergezogen waren, hatte mehrfach immer wieder das thematisiert, dass er leiden müsste, dass er sterben würde und dass er auferstehen würde. Immer und immer wieder hatte er das gesagt. Sie hatten es gehört. Aber das Hören des Wortes allein, das macht noch nicht den Glauben. Sie drücken das hier aus und sagen, sie auch haben uns erschreckt. Einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früher auf dem Grab gewesen, haben sein Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung gesehen und sie sagen, er lebe. Also sie haben es gehört, das wird hier ausdrücklich von der Schrift dokumentiert und glauben trotzdem nicht. Und das ist eine Stereotype in all den Ostergeschichten, die die Bibel überliefert. Dass da Menschen sind, die ganz nah eigentlich bei diesem Jesus gewesen sind, aber es nicht glauben können, dass er aufersteht, obwohl es ihnen bezeugt wird. Petrus und Johannes, die glauben es zunächst einmal nicht. Auch als sie das leere Grab sehen, sie verwundern sich, sie gehen wieder nach Hause, sitzen mit Angst zusammen, sie glauben es noch nicht. Maria am Grab, das haben wir eben gehört aus Johannes 20, die sieht auch das leere Grab, die weiß auch, dass Jesus das gesagt hat. Und dann kommt sogar noch der Engel und verkündigt es ihr, sie glaubt es immer noch nicht. Die ist so belämmert in ihrem Denken, dass als Jesus dann selbst vor ihr steht, sie hält ihn für einen Gärtner. Das ist so ein halbes komisches Element hier in dieser Geschichte halt. Sie glaubt es nicht, aber als dann Jesus zu ihr spricht, als sie ihr begegnet, dann kann sie ihn erkennen. Oder der ungläubige Thomas. Jesus begegnet dann ja den Jüngern, aber Thomas ist nicht dabei. Und als die anderen ihn freudestrahlend berichten, der Herr lebt wirklich, es stimmt, der glaubt es nicht. Der sagt, ich muss erst meine Finger selber in seine Wunden legen. Er glaubt es nicht. Sie glauben dem Zeugnis nicht. Oder denken Sie an den Saulus, gebildeter Theologe, der war top ausgebildet, der die Gemeinde verfolgt, der hat das gehört, was seine Folteropfer ihm erzählt haben, als er die Gemeinde gequält hat. Aber das hat er nicht geglaubt. Er hat nicht geglaubt, dass Jesus der Messias ist, bis ihm tatsächlich begegnet. Aber das ist die erste Stufe. Man hört von der Wahrhaftigkeit der Auferstehung Jesu, aber das heißt noch nicht, dass man sie glaubt. Der große Verhaltensforscher und Nobelpreisträger Konrad Lorenz, der hat einmal für die Hermeneutik, für das Verstehen, so eine Kette aufgestellt, hat gesagt, gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, verstanden ist nicht umgesetzt, umgesetzt ist nicht beibehalten. Und das kann man auch auf den Glauben übertragen. Da kann man es ein bisschen anders verändern. Da heißt es dann nämlich, gehört ist nicht geglaubt. Geglaubt ist nicht umgesetzt und umgesetzt ist nicht beibehalten. Und so ist es. Man kann von der Wahrhaftigkeit der Auferstehung Jesu hören, aber man glaubt es nicht. Und trotzdem ist das die erste Stufe. Man muss erst mal hören, dass Jesus Christus aufersteht. Aber die meisten können es dann noch nicht glauben. Aber es ist die erste Stufe. Man hört davon. Ich habe auch davon gehört. Ich bin konfirmiert worden, bin im christlichen Umfeld, da im Siegerland aufgewachsen. Da hört man von der Auferstehung Jesu. Und ich war so fit mit 14, dass ich das alles konnte nachsprechen. Ich hatte gehört und konnte das auch repetieren. Aber geglaubt habe ich das auch nicht, ganz im Gegenteil. Das war nichts für mich. Und dann bin ich erst später zum Glauben gekommen. Das ist dann die zweite Stufe, da komme ich gleich zu. Aber erstmal hört man, und das geht nicht nur mir so. Das geht vielen so, auch viele gestandene Theologen glauben nicht. Das ist ja die Krux unserer Kirche in der EKD. Ulrich Pazani hat zu mir mal gesagt, er würde denken, dass etwa 80-85% der deutschen Pastoren nicht glauben. Die haben zwar gehört von der Wahrhaftigkeit der Auferstehung, aber zur zweiten Stufe sind die noch gar nicht gekommen. Die sind auf der ersten Stufe. Übrigens auch unser Pastor Huntemann, nicht? Dr. Huntemann, Doktor der Philosophie, Doktor der Theologie, ich wiederhole das immer wieder. Der hatte das gehört, aber auch nicht geglaubt. Der war immer noch auf der ersten Stufe, als der Pastor in Ramberti war und den ganzen Mist auch verkündigt hatte, den er bis dahin dort getan hatte. Oder denken wir an Pastor Müller in der Matthäusgemeinde, auch ein großer Bruder. Der ist erst im Dienst bekehrt worden. Der wurde Pfarrer, hatte zweites theologisches Examen, war immer noch auf der ersten Stufe. Oder Pastor Kochlovius, der war im Examen, der war noch Theologiestudent, hat sich dann erst bekehrt. Immer noch erste Stufe. Da müssen wir weiter. Die erste Stufe reicht nicht, nur zu hören von der Auferstehung, nur die Theorie wahrgenommen zu haben. Ich erkläre meinen Konfirmanden immer, wenn ich ihnen erkläre, was in den knapp 2 Jahren Konfirmandenunterricht passiert, dass es 2 Dinge gibt. Erstens ein Theorieteil, also dass ich ihnen erkläre, worum es im christlichen Glauben geht. Das kriege ich hin, das kann ich machen. Also dass man über Bibel spricht, Gottesdienst, Jesus Christus, all die wichtigen Dinge. Aber das wirklich Wichtigste, das kann ich nicht machen, das ist der praktische Teil, das ist nämlich das, worum es im Theorieteil geht, dass sie das auch glauben, dass ihnen das zur Lebendigkeit wird. Die Theologen drücken das ein bisschen schlauer aus, die sagen da nicht von Theorie und Praxis, sie sagen, im Glauben gibt es 2 Bereiche, einen Fides qua creditur und einen Fides quae creditur. Der Fides qua creditur ist der praktische Glaube, der tatsächlich geglaubt wird. Und der Fides quae creditur ist der Glaube, mit dem geglaubt wird. Aber das mit dem Geglaubte, dass ich das alles nachvollziehen kann, was in der Bibel steht, dass ich das nachplappern kann, das ist immer noch Stufe 1. Damit bin ich noch nicht im lebendigen Glauben. Ich kann hervorragender Theologe sein. Und wie gesagt, Doktortitel und habilitieren, weiß der Kuckuck alles was haben. Aber ich kann immer noch auf Stufe 1 sein. Ich habe vor einigen Jahren einen Vortrag gehalten vor Evangelisten. Da waren eine ganze Menge Pastoren auch dabei. Da hatten die mich gefragt, was ist denn das aus ihrer Sicht das Wichtigste, was in Deutschland dran sei? Da habe ich gesagt, Pfarrermission. Weil eben so viele Pfarrer nicht bekehrt sind, die sind noch auf Stufe 1, die sind noch wie höher gekommen, auf Stufe 2. Und dann habe ich das so richtig vom Leder gezogen, auf einmal steht ein Bruder auf und ruft, Stopp! Das ist spannend, wenn man einen Vortrag hält und man unterbrochen wird. Das war der Bruder Puschki, Wolfgang Puschki. Und er sagt, ich muss hier was zu sagen, das ist so wichtig. Also er hat mich da nicht unterbrochen und mich korrigiert, sondern bestätigt und sagt, ich kann es genauso sagen, hat er erzählt. Er war, hat er erzählt, schon 4 Jahre Pfarrer. In Süddeutschland in der Gemeinde, hat konfirmiert, getraut, in so 30-Mann-Gemeinde, nicht so tote Hose-Gemeinde, passt doch nicht, gläubig, passiert auch nichts in der Gemeinde. Und dann hat er sich mittwochs bekehrt. Dann hat er erst 1,5 Wochen später den Mut gehabt, vor die Gemeinde zu treten, als ganz neuer, frisch gebackener Christ, der von Stufe 1 auf Stufe 2 gekommen ist, zu sagen, ich bin jetzt seit 10 Tagen Christ. Danach kamen einige Frauen zu ihm und haben gesagt, Herr Pastor, das haben wir schon am ersten Gottesdienst gemerkt, seit 4 Jahren beten wir für Sie, dass Sie zum Glauben kommen halt. Aber so ist das, da war noch jemand auf Stufe 1. Und das ist erstmal nichts Ehrenrühriges. Ich sage das so deutlich, dass das auch bei Theologen so ist, weil auch heute hier Leute sind, die sind noch auf Stufe 1. Die sind noch hier wie eben die Emmaus-Jünger. Die sind noch auf dem Weg raus aus Jerusalem. Die haben das alles gehört. Die sind vielleicht schon dutzende Male in einem Ostergottesdienst gewesen. Aber dass Jesus wirklich wahrhaftig auferstanden ist, das ist noch nicht durchgedrungen zu ihrem Leben. Das können sie nachplappern, die können auch so eine liturgische Formel sagen. Aber es ist nicht die Wahrheit ihres Herzens geworden. Das ist immer noch Stufe 1. Und da möchte ich euch bitten, in euch zu schlagen, wo ihr steht. Seid ihr vielleicht nur auf Stufe 1, habt das alles schon gehört, könnt das auch reflektieren, wiedergeben. Aber glaubt ihr das wirklich auch? Und um es zu glauben, dass man zum praktischen Teil des Glaubens kommt, dass man das auch annehmen kann, wovon die Schrift sagt, dazu braucht es etwas und davon spricht die Schrift hier, nämlich die Begegnung mit dem Auferstandenen. Und damit kommen wir zur 2. Stufe. Man begegnet dem wahrhaft Auferstandenen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. So brüllen es die Emmaus-Jünger da den 11 entgegen. Warum? Weil sie Christus, dem wahrhaft Auferstandenen, begegnet sind. Das ist das Wichtige. Sie sind ihm begegnet. Solange die Wahrheit der Schrift nicht von Jesus Christus, der Wahrheit selber, uns offenbart wird, werden wir nicht an die Auferstehung wirklich glauben. Dann ist das ein theoretisches Lehrgebilde, nicht mehr und nicht weniger. Und es wird uns auch nicht helfen für die Ewigkeit. Dass wir wirklich gläubig werden, dazu bedarf es, dass uns der Auferstandene selber begegnet. Und dass wir dann wirklich auch sagen können, jawohl, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. So geht es ja auch den Emmaus-Jüngern hier. Sie sind auf der ersten Stufe, als sie aus Jerusalem rausgehen, dann begegnet ihnen Jesus. Und es ist ein Weg, der mit ihnen geht. Er legt ihnen die Schrift aus, er hält das Abendmahl und dann macht es knack, dann haben sie es verstanden und werden zu diesen treuen Zeugen. Und auch das ist eine Stereotype in den Ostergeschichten. Immer und immer wieder wird man von Stufe 1 auf Stufe 2 geführt, indem man dem Lebendigen selber begegnet. Der ungläubige Thomas streitet erstmal alles ab und dann kommt Jesus selber zu ihm. Und dann wird er zum treuen Zeugen. Saulus, der hat die Gemeinde verfolgt, der hat das nicht nur abgelehnt, das Zeugnis, der hat es auch bekämpft. Aber dann begegnet ihm vor Damaskus der lebendige Gott selber in Jesus Christus. Und dann kommt er sofort auf Stufe 2 und dann wird er zum treuesten Zeugen unseres Herrn und Heilandes. Auch für mich ist es so gewesen. Ein Jahr nach meiner Konfirmation ist Jesus in mein Leben eingebrochen, ich bin dem Lebendigen begegnet. Das hat alles verändert. Bei Huntemann, der Lebendige begegnet ihm auf einer Evangelisation von Billy Graham. Bei Pastor Müller können Sie alle fragen, die Brüder, bei Koch-Lovis, man begegnet dem Auferstandenen und dann wird alles anders. Dann wird man selber zum Zeugen. Und darum geht es, diesen Auferstandenen wirklich zu begegnen. In der Emmaus-Geschichte heißt es, O ihr Toren zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Jesus schimpft hier die Jünger, nicht nur hier, übrigens auch in Markus 16, als dann die Emmaus-Jünger zu den anderen 11 kommen und ihnen das berichten und die dann nicht glauben, kommt Jesus zu ihnen und er schilt sie, so heißt es da, er schimpft sie, dass sie das nicht geglaubt haben, nicht angenommen haben. Und dann fragen mich Leute, die nicht gläubig sind, gut, wenn die das fragen, ja, was muss ich denn dann machen? Wie komme ich denn auch dann dazu? Ja, ich kenne natürlich auch all die Geschichten der Bibel. Ich weiß das von der Auferstehung, ich kenne die Weihnachtsgeschichte, ich habe sogar mal die Bibel gelesen, aber ich kann nicht glauben, was muss ich denn da machen? Wo kann ich denn diesem Auferstandenen begegnen, so wie die Emmaus-Jünger? Nun, das zeigt uns die Geschichte in Wort und Sakrament. Wir müssen in die Schrift gehen. In keinem anderen Ort ist uns Jesus nahe, begegnet er uns als in der Schrift. Ich zitiere Barmen 1, wir verwerfen die falsche Lehre, als müsse die Kirche andere Quellen der Offenbarung Gottes anerkennen als allein das Wort Gottes. Wo immer andere Begegnungsorte gemeint werden, wo sie gefunden werden können, ist das Irrlehre. Da kommen andere Kräfte, da kann man irgendwelchen Hokuspokus erleben. Aber wenn ich Jesus begegnen will, muss ich in Wort und Sakrament, Sakrament ist ja nichts anderes als das sichtbare Wort Gottes. Da begegnet uns der auferstandene Heiland. Dort ist Jesus Christus, so sagen es die Emmaus-Jünger, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete. Und als dann der Herr das Brot mit ihnen bricht, halt, da erkennen sie ihn. Und wenn du heute hier bist und noch immer auf Stufe 1 bist, noch nicht wirklich glaubst, dass Jesus Christus auferstanden ist, wahrhaftig auferstanden ist, dann musst du in die Schrift, da musst du dich darin gründen. Und das nicht allein. Ich sage den Leuten immer wieder, es gibt die drei Bs, die zu tun sind, wenn man zum lebendigen Glauben kommen muss. Bibel, Beten, Buße. Bibel, Beten, Buße. Bibel, Beten, Buße. Also in der Bibel lesen. Jeden Tag ein Kapitel Altes, ein Kapitel Neues Testament. Und wirklich lesen, reinziehen. Zweitens, beten. Inständig beten, auf die Knie gehen. Heißt tatsächlich Herrn anflehen. Herr, begegne mir. Bitte komm zu mir. Wir können das nicht machen. Wenn man Gottes Begegnung machen könnte, ist man bei der Religion. Das ist alles Hokuspokus, ist Irrlehre, ist satanisch. Wir können Begegnung mit Jesus nicht machen, aber der Herr hat verheißen, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen werden, dann wird er sich von uns finden lassen. Dann wird er uns von Stufe 1 auf Stufe 2 bringen, heißt das. Aber dazu müssen wir ihn inständig bitten. Bitte, Herr, komm du in mein Leben, brich rein, begegne du mir als der wahrhaft Auferstandene. Und dann sagen die Leute, ja, ich lese doch immer in der Bibel, Herr Solatzel, und ich tue doch auch immer wieder beten halt, aber es passiert nichts, da kommt das dritte B, Buße. Da muss man in sich schlagen und gucken, wo sind denn Dinge, die der Herr gezeigt hat, wo man schuldig ist. Wo ist denn der verheimlichte Ehebruch? Wo ist denn deine Internetpornografie? Wo ist denn deine Unversöhnlichkeit? Wo ist denn dein Neid, dein Zank, deine Geldgier? Da muss man gucken, das ist bei jedem anderen. Und da, wo der Herr klar gezeigt hat, sie ist erkannte Sünde, da hält man dran fest, dann ist da eine Blockade. Da muss man Buße tun, da muss man von lassen. Aber wenn man das tut, dann darf ich euch garantieren, dann begegnet ihr dem lebendigen Gott, der knallt dann rein. Das ist das Wunderbare, also Pfarrer sein, ich sage ja immer, normal müsste ich Geld mitbringen, um diesen Job zu machen. Wenn man dann dabei sein darf, Das ist so wie Hebamme, wenn Menschen zum lebendigen Glauben kommen und dann kommen die mit all ihren Zweifeln und dann hauen sie dir Sachen vor und dann wird erzählt und dann sagst du nur, lassen Sie sich bitte mal auf die 3 Bs ein und dann tun die das und dann brechen die durch. Da kriegst du einen Anruf nachts um 11 Uhr und die Leute sind begeistert halt oder die kommen in dein Arbeitszimmer, bezeugen dir das. Das sind großartige Dinge halt, ganz was Wunderbares. Aber das ist die Stufe 2, auf die wir hin müssen, hin sollen, weil ohne diese Stufe 2 gibt es kein ewiges Leben. Das ist das Wunderbare. Wir müssen dem lebendigen Gott begegnen halt. Und Gott möchte uns begegnen. Der hat uns ja lieb, der hat sich aus Liebe für uns dahingegeben an Karfreitag. Und er möchte die Begegnung mit uns. Und wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen werden, dann wird er uns begegnen. Deshalb noch einmal diese 3 Bs, Bibel, Beten, Buße. Und dann fragen die Leute, ja, wie merkt man das? Das fragen auch Leute, die noch nicht im Glauben sind. Weil diejenigen, die im Glauben sind, die fragen dann nicht mehr nach, die dem Heiland begegnet sind. Also, aber man kann das Leuten sagen. Was passiert dann, wenn man dem Herrn begegnet ist? Also eins passiert dann auf alle Fälle, man fängt an, das anderen weiterzusagen. Wenn du wirklich dem lebendigen Gott begegnet bist, da bricht's aus dir raus. Da muss nicht irgendwie ein düsiger Pastor Latzl um die Ecke kommen, den Mitarbeitern sagen, ihr müsst jetzt mal missionieren. Nein, da kriegst du die als Pastor gar nicht mehr gebunden. Die wollen dann, die müssen dann, das bricht raus. Man kann als Mensch, der Jesus begegnet ist, nicht verkündigen. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das sagt die Apostelgeschichte auch, als die Apostel es verboten bekommen vom Hohen Rat. Wir können davon gar nicht schweigen. Das ist auch hier bei den Emmaus-Jüngern so. Jetzt ist ihnen Jesus als der wahrhaftig Auferstandene begegnet. Und dann kommen sie zurück nach Jerusalem. Man muss sich überlegen, die haben Halbmarathon hinter sich. Einmal nach Emmaus raus, 12 Kilometer, nach von Emmaus zurück, sind 24 Kilometer. Jetzt sind die wieder in Jerusalem. Und dann sagen die nicht, oh, sportliche Höchstleistung oder Emmaus war schlechtes Wetter oder sonst irgendetwas, sondern da knallen die sofort den anderen die Botschaft entgegen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Die müssen davon reden, weil ihnen ja Jesus begegnet ist. Und das ist ein untrügliches Kennzeichen. Ich habe gerade davon gesprochen, wie toll das ist, wenn man oben dann im Fahrbüro sitzt und Menschen zum lebendigen Glauben gekommen sind, die so eine Woche beim Glauben sind. Und dann fangen die an, mich zu missionieren. Das finde ich immer klasse halt. Nicht? Dann, Herr Latzl, das stimmt wirklich. Ja? Es ist wirklich wahr, der Herr lebt. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ich darf sie dann beruhigen und sage denen auch, ich glaube das auch, ich weiß es schon seit 35 Jahren, aber die wollen es dann auch sicherstellen, dass ich es ja wirklich auch weiß. Und das ist genau dann der Inhalt, da kannst du nicht schweigen. Und dann geht es darum, in deiner Familie, in deinem Arbeitsplatz halt. Da wird weiter gesagt, ich bin kein Vorzeigechrist, aber ich bin halt Christus begegnet. Und ich habe mich in Sommerferien auf einer Freizeit bekehren dürfen, durch Gottes Gnade, beim CVM. Das war, die Freizeit war zu Ende am letzten Ferientag, erster Schultag, habe ich angefangen zu missionieren. Da hatte ich keine Ahnung von Theologie, von Dingen. Aber dass Jesus das Allerbeste und Größte ist, das hatte ich verstanden. Bin dann zwar sehr schnell mit der einsamste Mensch am Schulhof gewesen, weil das irgendwann keiner mehr hören wollte. Die wollten über Fußball und Mädchen, weiß der Kuckuck und Alkohol trinken sprechen. Aber das war für mich wichtig, davon zu sprechen. Da kannst du nicht schweigen. Und das ist bis zum heutigen Tag für mich wichtig, davon zu reden. Christus ist wahrhaftig auferstanden. Er ist mir begegnet. Das ist das Wunderbare. Und nicht nur meine Person, Pastor Neander, unser großer Pastor Neander, Neander, Sakristei, unsere Kirche, Neander, wenn wir sie renovieren, werden wir hier einen Neanderweg reinkriegen. Dieser Neander ist gekommen, damals 1670 in die Kirche, war Theologiestudent, auch einer auf Stufe 1. Und da war hier auf dieser Kanzel einer der großen reformierten Väter des Pietismus, Pastor Undereik. Und das war damals schon, vor über 300 Jahren, den Leuten ein Dorn im Auge, wenn klar gepredigt wurde. Undereik war ein vollmächtiger, klarer Prediger für den Herrn, der immer wieder den Auferstandenen im Mittelpunkt stellte. Und dann sind diese verdorbenen Studenten gekommen, die nicht gläubig waren, wollten hier in den Gottesdienst kommen und stören. Das war früher Usus in den Gottesdiensten, dann standen die Studenten auf und dann schrien sie, das stimmt alles gar nicht und die neuere Lehre sagt und bla und hin und her. Neander kommt in diese Kirche, ist ganz junger Mann und will hier stören. Und dann hört er das Wort von dem lebendigen, auferstandenen Gott. Und in diesem Gottesdienst, wo er stören will, da begegnet ihm Jesus Christus. Und er muss noch in diesem Gottesdienst sein Leben Jesus übergeben. Und was passiert dann? Dann kommt genau dieser Schritt halt, nicht? Da wird er selber zum Verkündiger. Da wird er so ein starker Verkündiger, dass die Kirche ihm verbietet, in der Kirche Jesus zu verkündigen. Deshalb musste er ja in Düsseldorf in die Wälder gehen. Also das Neandertal, nach dem Land ist da, predigen halt nicht, weil er nicht mehr in den kirchlichen Räumen sprechen konnte. Später ist er zu uns zurückgekommen. Da ging es nicht mehr anders. Da bricht es aus dir raus. Das ist ein untrügliches Kennzeichen. Könnt ihr euch auch selber mal gucken, wie stark ihr momentan in der Nachfolge seid, wie stark die Wahrhaftigkeit des Auferstandenen euer Leben prägt. Wenn ihr im letzten Jahr niemand von Jesus Christus wieder erzählt habt, dass er auferstanden ist und lebt, glaubt mir bitte eins, dann habt ihr den Heiligen Geist stark gedämpft. Aber wenn der richtig in euch schlägt, dann werdet ihr treue Zeugen und Zeuginnen für den Auferstandenen sein. Dann seid ihr auf Stufe 2, das gehört dazu. Denn wenn man dem wahrhaftig Auferstandenen begegnet, dann kann man nicht mehr anders, als den immer wieder zu verkündigen und von ihm, seiner Größe und seiner Herrlichkeit zu erzählen. Und eine dritte Stufe. Erste Stufe war, man hat gehört. Zweite Stufe, man ist dem Herrn begegnet, dem wahrhaftig Auferstandenen. Jetzt kommt die dritte Stufe. Man steht mit dem Auferstandenen wahrhaftig auf. Ich habe eben schon gesagt, diese Umformulierung hat nicht geglaubt, gehört ist nicht geglaubt, geglaubt ist nicht umgesetzt. Es gibt immer wieder Christen, die stehen im Glauben, aber diese dritte Stufe haben die noch nicht erklommen. Dass sie auferstanden sind mit Jesus Christus, wenn sie glauben. Wenn wir glauben, so sagt die Schrift, wenn Christus unser Herr ist, dann gehören wir zu seinem Leib. Könnt ihr nachlesen, 1. Korinther 12, Römer 12. Und wenn wir zu seinem Leib gehören und dieser Leib nicht im Tod geblieben ist, sondern auferstanden ist, darum geht es ja in den ganzen Ostergeschichten, und ihr jetzt zu Rechten des Vaters sitzt und wir Glied an seinem Leib sind, jetzt müsst ihr mal ein bisschen weiterdenken, ja, dann sind wir ja auch mit auferstanden. Aha. Sagt Apostel Paulus, Kolosser 3, Vers 1, seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, zu Rechten Gottes. Seid ihr nun mit Christus auferstanden? Das ist die Wahrheit unseres Lebens. Das müssen wir umsetzen. Nicht nur glauben, auch umsetzen. Wir sind mit Christus auferstanden. Die Emmaus-Jünger, die haben das jetzt erlebt. Die haben, ich weiß nicht, 10, 15, 20, keine Ahnung, wie viele Jahre gelebt. Und die sind jetzt in der Ewigkeit. Der Tod hat keine Macht mehr über sie. Sind biologisch gestorben, das ja. Aber sofort weiterleben bei Jesus Christus im himmlischen Jerusalem. Wir wissen, und das muss ich nochmal wiederholen, wir wissen, dass wir mit Christus leben werden, dass wir auch Anteil an der Auferstehung haben. Ostern ist nicht nur ein Fest des Rückblickes, eine fromme Erinnerungskultur, das ist es auch. Aber wenn es das alleine wäre, also, dann würde das alles nichts bringen. Könnt ihr übrigens nachlesen, 1. Korinther 15. Sondern es geht darum, dass wir auch mit auferstehen, das ist das Entscheidende. Jesus lebt. Und ich lebe mit ihm, jetzt schon. Johannes 5, 24 sagt Jesus Christus, wer mein Wort hört, hören, erste Stufe, und glaubt dem, der mich gesandt hat, zweite Stufe, der hat das ewige Leben, Präsenz, hat das ewige Leben. Wisst ihr, wir sind auferstanden mit Christus. Ja, jetzt hier sind wir noch in diesem irdischen, vergänglichen Leib und werden irgendwann zu Humus werden. Ja, vollkommen richtig. Aber es gibt eine geistliche Realität. Wir sind schon mit auferstanden. Das ist als Gewissheit, liebe Brüder und Schwestern, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und deshalb wirst du auch wahrhaftig mit ihm auferstehen, wenn du stirbst. Wenn du an ihn glaubst. Das ist das Wunderbare. Glaube ist nicht irgendwie so ein unsicheres nach vorne gucken und vielleicht könnte ja der Herr, deshalb falte ich mal die Händchen und bete mal. Nein, der Glaube, so heißt es, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir, wenn wir gläubig sind, haben Heilsgewissheit. Aber leider erlebe ich das in der Seelsorge auch immer wieder, wie da wirklich auch gestandene Geschwister dann schwach werden und keine Heilsgewissheit haben. Deshalb möchte ich das heute Morgen nochmal sagen, ausgehend davon, dass Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Du darfst ebenfalls, wenn du an Jesus glaubst, wahrhaftig wissen, dass du mit auferstanden bist. Heilsgewissheit ist was Wunderbares. Das bezieht sich einmal darauf, dass wir wissen, wir haben hier in dieser Welt einen zuverlässigen Helfer, der uns beisteht in allen Nöten. Heilsgewissheit ist aber auch die hundertprozentige Gewissheit darüber, dass wir wissen, wir werden für unsere Schuld nicht zur Rechenschaft gezogen, weil Christus dafür am Kreuz gestorben ist, wenn wir an ihn glauben. Und dann kommt das Dritte. Heilsgewissheit heißt, wir wissen ganz genau, dass wir ewiges Leben bekommen, wenn wir an Jesus Christus glauben, weil wir mit ihm schon auferstanden sind, hier und jetzt. Und das ist so wichtig, dass man diesen Glauben hat. Ich erlebe das immer wieder, dass da Christen auch am Wackeln sind. Und das darf nicht sein. Weg von der Stufe 2 hin zur Stufe 3. Ihr seid dem lebendigen Gott begegnet. Deshalb dürft ihr wissen, dass ihr ewiges Leben habt, weil ihr mit ihm auferstanden seid. In meiner alten Gemeinde im Siegerland hatte ich mal eine Beerdigung und dann bin ich vom Friedhof runter. Da war eine ältere Dame am Friedhof und die war auch bei der Beerdigung dabei gewesen, kam aber nicht in den Gottesdienst. Und der Magd meinte dann zu mir, darf ich Sie mal sprechen? Ist doch sicher. Sagt sie, Herr Latzel, bitte sagen Sie es mir jetzt ganz ehrlich. sind sie zu 100% sicher, zu 100% sicher, dass es eine Auferstehung gibt? Das ist meine Frage. Hätten Sie mich auch fragen können, sind Sie sicher, dass Sie männlichen Geschlechts sind? Ja, bin ich sicher. Hätten mir auch fragen können, sind Sie sicher, dass Sie Deutscher sind? Ja, bin ich mir auch sicher. Aber noch viel sicherer bin ich mir dessen, dass ich leben werde, wenn ich sterbe. Ich hatte an dem Tag über Hiob 19 gesprochen, halt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dann habe ich ihr das gesagt, dieses Wort. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über den Staub erheben. Und meine Haut, die so zerschlagen ist, mein Fleisch, das dahingeschwunden ist, ich werde dennoch Gott sehen. Ich selber werde ihn sehen und meine Augen werden ihn schauen und kein Fremder. Und dann kommt es, danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Und ich weiß, dass ich ebenfalls mit ihm sein. Danach sehnt es sich nicht. Das ist nicht irgendwie so ein billiger Trost für mein Sterben, wenn es kommt so nach dem Motto, naja, ist nicht vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn du alles Gute hier auf dieser Welt verlierst. Nein, danach sehnt sich mein Herz. So sagt es Hiob. Und das sagt jeder, der den Heiligen Geist hat halt und der dem Auferstandenen begegnet ist, danach sehnt sich mein Herz. Und danach darf sich dein Herz auch sehen. Und wenn es das noch nicht tut, bitte, dann geh ins Gebet und bitte den Herrn, dass er stärker wird durch den Heiligen Geist in dir. Lies in der Schrift, lies dir die Hausaufgaben durch, die ich da mitgebracht habe. Auch da geht es, 1. Korinther 15, Gewalt dieses Kapitels, Hausaufgabe für die nächste Woche. Und nicht, wenn Paulus sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, wo ist dein Sieg? Christus ist auferstanden. Und wenn wir an ihn glauben, sind wir mit ihm auferstanden und wir haben deshalb ewiges Leben. Das ist die dritte Stufe. Und das ist so wunderbar, dass wir als Christen in dieser dritten Stufe leben und sterben können. Ich habe heute Morgen, ich weiß gar nicht, 40, 50 WhatsApp-Nachrichten gekriegt. Gestern mein Briefkasten, der war fast leer, da waren glaube ich nur 2 Karten drin. Vor 15 Jahren war das anders, da waren da, was weiß ich, 70 Ostergrußkarten. Heute schreiben Leute ja alles per WhatsApp. Heute Morgen habe ich viele, viele tolle WhatsApp bekommen, alle mit Ostergrüßen, ganz toll, auch ganz häufig dieses Wort, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Aber eine Osterbotschaft hat mich ganz besonders gefreut, von dem Bruder Kellner, Dr. Kellner, der ja auch schon Vorträge gehalten hat. Und der hat geschrieben, der Herr ist auferstanden und wir kommen auch noch dran. Der Herr ist auferstanden und wir kommen auch noch dran. Da habe ich gedacht, genau so ist es halt, nicht? Punkt. Und das möchte ich euch auch sagen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden, liebe Brüder und Schwestern, und wir kommen auch noch dran. Und ich hoffe, dass das alle von euch auch so bezeugen können. Dass ihr alle, die ihr hier seid, auf Stufe 3 seid, sagt, jawohl, wunderbar, dass wir wissen dürfen, wir sind mit ihm auferstanden, das ewige Leben ist uns sicher. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Die 3 Stufen der Erfahrung der Wahrhaftigkeit. 1. Stufe, man hört von der Wahrhaftigkeit der Auferstehung Jesu. 2. Stufe, man begegnet dem wahrhaft Auferstandenen. Und 3. Stufe, man steht mit dem Auferstandenen wahrhaftig auf. Und so will ich es euch noch einmal entgegenrufen, so wie ihr es mir zu Beginn des Gottesdienstes gesagt habt. Liebe Gemeinde, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.